Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ITL Rechtsanwälten in Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich und guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, wir haben wieder ein paar spannende Sachen mitgebracht und ich starte einfach mal rein mit so einer allgemeinen Info, dass diejenigen, die Rentner sind oder Rentner beraten, bare Rente gibt es nur noch bis Ende Dezember 2025. Danach wird alles komplett auf unbare Rentenzahlungen umgestellt. Dass diejenigen, die noch bare Rente bekommen, das ist eher wenige Fälle. Aber auch die, wie gesagt, müssen sich dann jetzt auf einen unbaren Zahlungsweg einstellen. Dann ein Hinweis aus dem Familienrecht. Das Bundesjustizministerium hat am 29.10. einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der im Bundeskabinett beschlossen worden ist. Da hat man auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert. Die hatten sich nämlich mal die rechtliche Stellung der leiblichen Väter angeguckt versus der Väter, die dann eben aus rechtlicher Sicht dann der Vater eines Kindes sind. Die leiblichen Väter sind nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dann doch benachteiligt und das muss dann wieder aufgeholt werden, damit es da eben kein Ungleichgewicht gibt. Und dem hat sich dann jetzt also das Bundesjustizministerium mit einem Gesetzesentwurf angeschlossen und versucht dann eben diese Ungleichbehandlung dann aufzuheben. Dann für diejenigen, die Jahresabschlüsse erstellen. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass durch den Investitionsbooster die Körperschaftssteuer ab 2028 bis 2032 von 15% schrittweise auf 10% gesenkt wird. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Jahresabschlusserstellung und zwar im Bereich der latenten Steuern. Ich habe ja latente Steuern, wenn es Abweichung zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz gibt. Klassisches Beispiel. Ich habe ein Wirtschaftsgut, das handelsrechtlich anders abgeschrieben wird als steuerrechtlich. Da kommt es dann eben zu Unterschieden und da kann es eben zu latenten Steuern führen. Die Berechnung der Latenzen und wenn die dann eben entsprechend dann aufgelöst werden müssen, ist im Augenblick noch einfach, solange wir eben diese 15% flat durch alle Jahre durch hatten. Wenn sich jetzt aber schrittweise die Körperschaftssteuer senkt und ich dann eine Auflösung in einem dieser Jahre habe, muss ich jetzt für die nächsten Jahresabschlüsse dann eben nochmal genauer hingucken und nochmal neu die latenten Steuern berechnen. Also von daher kommt auf die Jahresabschlussersteller ein bisschen Arbeit zu. In der Zwischenzeit hatten sich dann auch entsprechende Organisationen dazu getroffen, zum Beispiel das IDW, ob man denn da nicht irgendwelche Erleichterungen schaffen kann, um die dann in vielen Fällen doch erheblichen Mehrberechnungen irgendwie zu erleichtern. Aber man kam zu keinem praktischen Weg, sodass also um eine Neuberechnung kein Weg herumführt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts und der Umsatzsteuer. Da wird ja dann irgendwann, solange die juristischen Personen des öffentlichen Rechts optiert haben, ja irgendwann dann mal der Paragraph 2 BUSTG Anwendung finden, dass dann die juristischen Personen des öffentlichen Rechts endlich dann auch wie Unternehmer behandelt werden. Für dann eben die entsprechenden Transaktionen. Jetzt stellte sich die Frage, was ist denn, wenn eine juristische Person des öffentlichen Rechts gar keinen Betrieb gewerblicher Art hat, ein BGA, und umsatzsteuerlich dann auch noch ja, als Kleinunternehmer zu betrachten ist. Muss ich mich denn dann steuerlich beim Finanzamt erfassen, war die Frage. Und hier hat das Bayerische Landesamt für Steuern am 30.10. in einem Schreiben gesagt, nein, diese juristischen Personen des öffentlichen Rechts, also die kein BGA haben und auch noch umsatzsteuerlich Kleinunternehmer sind, die müssen sich nicht steuerlich erfassen lassen. Als weiteres, die Bundesregierung hat Gesetzesentwürfe am 5. November verabschiedet. Einmal den Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen und dann darüber hinaus auch noch einen Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung. Wir sehen also, Digitalisierung steht hier im Vordergrund, einmal bei Immobilienverträgen. Das ist vor allem für die Notare spannend, um da die letzten Systembrüche und Medienbrüche dann aufzuheben, dass es also eine vollständige Digitalisierung hier gibt. Zum anderen aber eben dann auch bei der Zwangsvollstreckung. Und Steffen, ich hole dich da einfach nochmal wieder rein. Du scheinst öfter mal mit Zwangsvollstreckung zu tun zu haben. Da gibt es auch für uns dann praktische Anwendungsbereiche.
Ja, unbedingt, weil bislang ist es halt so, wenn man die Zwangsvollstreckung einleiten will, man hat den Auftrag vom Mandanten bekommen, dann muss man immer noch Papier verschicken, die vollstreckbare Ausfertigung, also wie im vorletzten Jahrhundert. Und da gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Man soll also zukünftig die vollstreckbaren Ausfertigungen dann auch in digitaler Form übersenden können an das Vollstreckungsgericht, an den Gerichtsvollzieher. Das sollte die Sache wirklich beschleunigen und wirklich vereinfachen. So, jetzt wieder zu dir.
Genau, ich komme nämlich zur 7. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnung. Darüber hatten wir hier schon berichtet. Diese Verordnung ist am 5. November von der Bundesregierung beschlossen worden. Und da es sich um eine Verordnung handelt, muss sie nicht nochmal durch den Bundestag, sondern bedarf jetzt nur noch der Zustimmung des Bundesrates. Von daher sieht es in Anführungsstrichen gut aus, dass diese 7. Verordnung zur Änderung der steuerlichen Verordnung kommt. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, worum geht es da? Einmal wird darin geregelt, die Grenzen für die eigenbetrieblich genutzten Grundstücke von untergeordnetem Wert nach § 8e StDV. Da soll es ja jetzt eine fixe absolute Grenze von 30 Quadratmetern, beziehungsweise dann eben eine fixe Grenze von 40.000 Euro geben hinsichtlich des Wertes. Dann als zweiter großer Punkt, dass es einen neuen Paragraphen 9b ESDDV geben soll. Da geht es dann um die Aufteilung eines Kaufpreises für bebaute Grundstücke. Na, da muss ich ja immer unterscheiden zwischen dem Gebäude und dem Grundstück, wie das zu erfolgen hat. Und dann als letztes, wenn ich ein Gebäude habe und eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer nachweisen will, wie muss ich denn das machen? Das ist also alles in dieser Verordnung drin. Die berufsständischen Organisationen und ich persönlich sind nicht besonders begeistert von dem, was da geregelt ist, weil das also sehr viel mehr Belastung auf die Steuerpflichtigen und deren Berater überhilft und ja, dem Finanzamt dann doch viel mehr Gestaltungsspielraum gibt. Also das macht es ein bisschen schwieriger für uns. Jetzt nochmal zu dir, Steffen.
Ja, genau. Unser Bundeskabinett bezeichnet sich ja gern auch als Entlastungskabinett. Und wir hatten ja hier berichtet, dass es 50 Eckpunkte gibt, wo Kosten eingespart werden sollen und wo Bürokratie abgebaut werden sollen. Wir hatten gerade zwei Beispiele genannt mit der Digitalisierung bei den Notaren und im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Gesetzesentwürfen, die jetzt am 5. November oder auch kurz vorher schon eingebracht worden sind von der Bundesregierung. Die alle vorzustellen, würde den zeitlichen Rahmen hier sprengen, vielleicht nur einige. Das Infrastruktur-Zukunftsgesetz soll Genehmigungsverfahren vereinfachen. Die Novelle des Energieeffizienzgesetzes soll Berichtspflichten reduzieren. Dann gibt es ein neues Gebäudetyp-E-Gesetz, was beinhaltet, dass die DIN-Vorschriften, die immer automatisch gelten, nur noch dann Anwendung finden, wenn das ausdrücklich vereinbart ist, zumindest für Komfort- und Ausstattungsmerkmale von Bauvorhaben. Ja, und die Bundesregierung hat ausgerechnet, dass die Wirtschaft damit um 100 Millionen Euro entlastet werden soll. Ich weiß nicht, wie diese Berechnungen zustande kommen, Dietrich. Das findet sich leider in den Gesetzesmaterialien nicht. Ja, und auch in diesen Rahmen gehört eben auch die Entbürokratisierung in der Pflege. Da ist beschlossen worden, dass Pflegegeldbezieher zukünftig nur noch zweimal im Jahr sich eine Beratung abrufen müssen. Auch da soll es 46 Millionen Euro Ersparnis geben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich diese Zahlen errechnen, aber wenn das nur halbwegs stimmt, wäre das ja wohl ein Schritt in die richtige Richtung, oder, Dietrich?
Ja, das klingt so. Und ein Schritt in die richtige Richtung sind auch vielleicht unsere Urteile der Woche. Mal sehen, was wir da so zu
Ja.
berichten haben, Steffen.
Ja, das erste Urteil führt eher wieder ins Ungewisse, dieser Weg. Was war passiert? Ist ganz normale Probezeitkündigung in einem Arbeitsvertrag, der für ein Jahr abgeschlossen worden ist. Dort war eine Probezeit vereinbart worden von 4 Monaten. Nur zur Erinnerung, ein Teilzeit- und Befristungsgesetz ist geregelt, dass wenn in einem befristeten Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart wird, so muss diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und Art der Tätigkeit stehen. Da haben wir Arbeitsrechtler uns immer gemerkt, 25% ist so der Grenzwert. Das hat das Arbeitsgericht auch so gesehen und zwar nicht die Kündigung für unwirksam erklärt, sondern die Regelkündigungsfrist angewendet statt der 14 Tage Kündigungsfrist in der Probezeit. Der Kläger ist dagegen ins Rechtsmittel gegangen, wollte festgestellt haben, dass die Kündigung wegen Verstoßes einer gesetzlichen Regelung insgesamt nichtig ist, also unwirksam ist. Auch die andere Seite ist in Berufung gegangen. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt gesagt, in diesem konkreten Fall war ein detaillierter Einarbeitungsplan vorgelegt worden mit drei verschiedenen Phasen von insgesamt 16 Wochen. Und das war in diesem konkreten Einzelfall halt angemessen. Ja, was soll ich sagen? Also es geht wieder ins Ungewisse. Das war die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 30. Oktober 2025 zum Aktenzeichen 2 AZR 160 aus 24.
Genau, vielen Dank. Ich habe dann eine Entscheidung vom OVG Münster. Da geht es um Corona-Hilfen. Corona-Hilfen eines Fußballvereins aus NRW, der von der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga während der Corona-Zeit abgestiegen ist. So, man hat währenddessen entsprechende Corona-Anträge gestellt und jetzt gibt es natürlich immer wieder das Wagnis. Haben jetzt irgendwelche Umsatzeinbrüche mit der Corona-Zeit zu tun gehabt oder aufgrund des Bundesliga-Abstiegs? Wir hatten an dieser Stelle auch schon über das Verwaltungsgerichtsurteil kurz berichtet. Jetzt hat also das Oberverwaltungsgericht darüber zu entscheiden gehabt. Und die hatten aus meiner Sicht drei spannende Punkte, die für die Antragsteller diesmal ganz positiv sind. Einmal wurde gesagt, man muss immer auf den ersten Bewilligungszeitpunkt schauen. Also dann, wenn die Behörde sich das erste Mal mit dem Antrag beschäftigt hat und den da durchgewunken hat, wenn sich jetzt hinterher irgendwelche Änderungen, gerade bei den FAQs, bei den Corona-Hilfen ergeben haben, dann irgendwelche Klarstellungen durch die Bewilligungsbehörden, das kann nicht zulasten des Antragstellers funktionieren, was in dem Fall so war, dass es dann eben neue Erkenntnisse gab und die wurden dann angewendet, die eben ursprünglich nicht vorhanden waren. Das geht nicht, dass ich jetzt hier also rückwirkend irgendwelche Änderungen vornehme. Dann gab es entsprechende Corona-Anträge und in diesen Corona-Anträgen, da konnte ich keine Unterscheidung irgendwie machen hinsichtlich meiner Umsätze. Sind die jetzt Corona-bedingt oder gab es noch irgendwelche anderen Gründe dafür? Ich konnte also nur die Umsätze angeben. Da wurde auch gesagt, was kann denn der Antragsteller dafür, dass ich eben keine Möglichkeiten habe, dann entsprechend zu konkretisieren, woher meine Umsatzeinbrüche kommen. Und dann das Dritte, und das finde ich ganz besonders spannend, das OVG Münster hat nochmal in Ziffer 1.2 der FAQ zur Überbrückungshilfe 3 geschaut und gesehen, dass da nichts da drin steht, das, was die Bewilligungsstelle hier immer argumentiert hat, dass es sich um ausschließlich Corona-bedingte Umsatzausfälle handeln muss. Ausschließlich steht tatsächlich in den FAQs nicht, da steht nur Corona-bedingt muss das Ganze gewesen sein. Ich habe also auch die Möglichkeit, dass neben Corona auch noch andere Gründe hier zu einem Umsatzausfall geführt haben können. So, und all das war dann eben entsprechend der Grund, dass hier auch das OVG Münster in seinem Beschluss gesagt hat, dass die entsprechenden Hilfen dann auch gewährt werden müssen. Das ist der Hinweisbeschluss des OVG Münster vom 22. Oktober 2025 gewesen zum Aktenzeichen 4a 1352 aus 25. So, und ein letztes Urteil hast du noch für uns, Steffen.
Ja, bevor ich dazu komme, nochmal einen ausdrücklichen Hinweis. In diesen Corona-Fällen haben wir ja sehr selten mal eine Entscheidung, die uns wirklich hilft oder den Antragstellern hilft. Das ist also
Das stimmt.
ganz besonders zu würdigen in dem weiten Feld der Urteile, wo Corona-Hilfen eben abgewiesen worden sind. Ja, das LAG Niedersachsen hatte einen Fall zu entscheiden. Da hat ein Filialleiter in einem Fahrradladen nicht aufklären können, wo 7 Fahrräder verblieben sind. Also stand der Verdacht der Schwarzgeldgeschäfte im Raum. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Er hat dann also im Prozess auch noch eine Bonuszahlung von 10.000 € verlangt und dazu einen Arbeitsvertrag vorgelegt, der aber nicht vom Arbeitgeber unterschrieben war. Der sah das als Betrugsversuch an und hat das Arbeitsverhältnis noch einmal gekündigt. Diese Kündigung wurde dann auch Gegenstand dieses Rechtsstreits und hat am Ende dazu geführt, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist. LAG hat gesagt, anders noch als das Arbeitsgericht, dass man vor Gericht, wenn man so etwas vorlegt, also wahrheitswidrig vorträgt, damit eben auch eine Nebenpflicht verletzt und den Bestand des Arbeitsverhältnisses damit riskiert. Das Arbeitsgericht hatte noch gemeint, es wäre halt nur eine Rechtsansicht, die zu äußern man ja ungestraft in einem Prozess vorbringen kann. Nein, hat das LAG gesagt, das ist hier wirklich ein versuchter Betrugsversuch und hat die Kündigungsschutzklage abgewiesen. Ja, das war die Entscheidung des LAG Niedersachsen vom 13. August 2025 zum Aktenzeichen 2 SLA 735 aus 24.
Ja, vielen Dank. Man sieht also, Lügen haben kurze Beine, wie uns unsere Eltern noch gesagt haben.
Das ist richtig.
Ich habe noch einen kleinen Hinweis auf einen Artikel in der IWW-Zeitschrift ASTW. Da geht es um sogenannte alte Rentenverträge bzw. Lebensversicherungen, also die vor dem Jahr 2005 abgeschlossen worden sind. Diese Rentenverträge bzw. Lebensversicherungen sind eigentlich komplett steuerfrei. Das hat sich ab dem 01.01.2025 damals geändert. Die sind eigentlich steuerfrei. Das hat auch der BfH so entschieden, egal ob ich eine Einmalzahlung gewählt habe oder eine Rentenzahlung, also dass mir ratierlich dann diese entsprechenden Versicherungen ausgezahlt werden. Das fand aber die Finanzverwaltung und damit der Gesetzgeber dann nicht so gut und die haben dann einen Nichtanwendungserlass auf ein Urteil des BfH aus dem Jahr 2021 erlassen und dann im Jahressteuergesetz 2024 rückwirkend geregelt, dass die Rentenzahlung aus diesen Verträgen, also die ratierlichen Zahlungen, dann doch mit ihrem jeweiligen Ertragsanteil zu versteuern sind. So, jetzt sagten also alle, sie hätten eine steuerfreie Auszahlung und jetzt soll es doch zu einer Besteuerung kommen. Wie das alles genau ist, wie gesagt, Hinweis, ASTW, Zeitschrift vom 11., also aus dem November 2025, da wird das alles noch mal ein bisschen aufgebohrt, das Thema. Die Empfehlung wird wohl sein, dass man, wenn dann eben das Finanzamt genau diese Ansicht vertritt, dass es zu einer Besteuerung des Ertragsanteils kommt, Einspruch einzulegen und rundes Verfahren zu beantragen, weil entsprechende Finanzgerichtsverfahren diesbezüglich im Augenblick auch schon anhängig sind. Ja, so, das war mein finaler Hinweis. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Steffen, dass du wieder so fleißig hier zu aktuellen Themen und aktuellen Urteilen uns berichtet hast.
Ja, gerne doch. Macht ja Spaß.
Und dann, ja, mir auch. Und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.